Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Im vergangenen Jahr kehrten erneut mehr als 180.000 Katholiken ihrer Kirche den Rücken. Also sogar ein paar mehr als 2010, als der Missbrauchsskandal die Kirche erschütterte. Der Prozentsatz der Gottesdienstbesucher liegt in vielen Bistümern unter 10%. Die Kirchenkrise von heute ist zugleich eine tiefe Glaubenskrise. Ganz entgegengesetzt zu dieser Entwicklung liegt das Wallfahren und Pilgern voll im Trend. Warum gehen Menschen heute auf Pilgerschaft? Und was versprechen sie sich davon? Diese Fragen erörtert Berthold Pelster heute mit drei Wallfahrtsdirektoren. Im ersten Teil spricht er mit Prälat Günther Mandl, dem Wallfahrtsrektor von Altötting.
Wallfahren liegt ja durchaus im Trend der Zeit. Wenn wir zum Beispiel an den Jakobspilgerweg denken, während die Sonntagsgottesdienste doch eher dürftig besucht sind. Haben Sie eine Erklärung für diese Diskrepanz?
Ich glaube, dass die Sehnsucht nach Gott ungebrochen ist. Die ist im Herzen des Menschen angelegt. Nach dem Augustinuswort, du hast uns auf dich hingeschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Gott. Das heißt, diese letzte Sehnsucht kann nicht irdische stillen, sondern nur der Herrgott selber. Und warum die Pfarreien im Augenblick nicht so ganz diese Kraft haben, die Sehnsucht und das letzte Sehnen der Menschen zu befriedigen, darunter leiden wir alle. Das ist ein Thema, das unsere Diözesen und Dekanate und Pfarreien beschäftigt. Und wir suchen eine Antwort darauf, aber die Wallfahrt ist so ein Mittel vieler, auch suchender Menschen, nicht so gläubiger Menschen, auch von der Kirche ausgetretener Menschen, um doch diese tiefe Sehnsucht nach etwas ganz Hohem und Bleibendem und Wertvollem zu befriedigen. Und sie finden auf dem Weg und auch am Ziel, so hoffe ich, doch Antwort auf ihre letzten Fragen.
Wobei ja interessanterweise das Pilgern nicht nur ein christliches Phänomen ist, sondern es scheint ein urmenschliches Phänomen zu sein, denn so etwas gibt es auch in anderen Religionen.
Es ist im Judentum belegt, auch Jesus war als frommer Jude mit seinen Eltern auf Pilgerschaft von Nazareth nach Jerusalem bei seinem 12. Lebensjahr. Und er war oft auf Pilgerschaft mit den Jüngern nach Jerusalem zu den verschiedenen Festen. Dann im Islam ist die Pilgerfahrt nach Mekka geradezu eine Säule des Glaubens. Und bei uns ist von Anfang an das Pilgern an die Gräber der Apostel, etwa in Rom, und das Pilgern ins Heilige Land fest verwurzelt. Und dann etwa nach dem Konzil von Ephesus auch das Pilgern zu den Heiligtümern der Mutter Gottes.
Welche Wirkungen kann denn das Pilgern auf den Menschen haben? Manche sehen darin ja auch so einen Weg, um einmal auszusteigen aus dem Alltagstrott, über das eigene Leben nachzudenken. Kann Pilgern helfen, den Kopf mal wieder frei zu bekommen, einen neuen Blick aufs Leben zu bekommen?
Auf jeden Fall. Wir haben in Altötting vor allem die Fußpilgergruppen, die besonders verankert sind, etwa die 10.000, die jedes Jahr zu Pfingsten von Regensburg kommen. Und was sie antreibt, diesen beschwerlichen Weg auf sich zu nehmen, ist vielfältig, lässt sich nicht mit einer Antwort abdecken, aber ganz bestimmt ist es die Gemeinschaft, dieses Erleben von Kirche, dieses Miteinander unterwegs sein, so wie das Konzil ja die Ecclesia Peregrinans ad patrem das wandernde Volk Gottes ja wieder in den Fokus gestellt hat. Und ganz allgemein heißt es in einem Kirchenlied, wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Pilgern ist ein Abbild des Lebensweges, den ja jeder von der Geburt bis zum letzten Atemzug zu gehen hat. Und darum ist Pilgern ein Urphänomen, weil es einfach unser Leben abbildet und beleuchtet. Und wer schon diesen Weg nach Altötting gegangen ist, wird dadurch angesteckt, der geht ihn immer wieder. Er braucht das einmal im Jahr, zweimal im Jahr, diesen Weg zu gehen und unterwegs gute Gespräche zu führen, Impulse zu bekommen, die Beichte schon abzulegen, den Rosenkranz zu beten, die Spiritualität, die man in den Pfarreien leider oft nicht mehr so vorfindet, auf diesem gemeinsamen Weg zu erfahren.
Gerade die Liturgie scheint da ja eine große Rolle zu spielen. Manche sagen, eine Wallfahrt ist eine besonders intensiv gelebte Liturgie, weil man ja mit dem ganzen Körper beteiligt ist, wenn man zu Fuß unterwegs ist, aber auch mit den Sinnen daran beteiligt ist, dass es ein intensiveres Erleben der Liturgie sei als im Gottesdienst. Das ist also offensichtlich eine Erfahrung, die Sie bestätigen können.
Auf jeden Fall. Ich denke da an die beiden Emmaus-Brüder, die auch auf einem Weg sind, wo sie traurig sind, niedergeschlagen, wo sie gleichsam zurück in die Kindheit gehen, retrospektiv, nostalgisch, nach vorne ist alles zu, weil der Herr im Grab liegt. Und dann geht ein Fremder mit ihnen und öffnet ihnen die Sinne für die Heilige Schrift in einem Wortgottesdienst, sodass ihr Herz zu brennen beginnt und sie am Haustor sagen, Herr, bleibe bei uns. Und er geht mit ihnen hinein und feiert dann Eucharistie. Beim Brotbrechen gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen den Herrn und sie laufen dann noch nachts in den Pantoffeln zurück nach Jerusalem. Es hat wieder eine Perspektive nach vorne. Und dieses Evangelium ist für mich Pilgern, nämlich unterwegs sein mit dem Rucksack der Sorgen, der Probleme, der Nöte, die wir alle mit uns tragen und dann eine Lösung finden, eine Antwort finden und dann bei der Eucharistie, wie Sie sagen, Liturgie, den Herrn erkennen und dann wieder gestärkt sein, zurück in die eigene Lebenswirklichkeit, in den Beruf, in die Pfarrgemeinde und wieder sagen, es macht Sinn und die ganzen Widerwärtigkeiten sind lösbar und überwindbar.
Bei der Vorbereitung habe ich einen Satz gefunden, den ich hier zitieren möchte. Er lautet, wenn Pilgern uns nicht zutiefst verwandelt, sind wir nur spazieren gegangen. Bei den Emmaus-Jüngern scheint es so eine tiefe innere Umwandlung gegeben zu haben. Reicht denn da eine eintägige Wallfahrt zum Beispiel schon aus, um solche Veränderungsprozesse anzustoßen, oder muss man sich da wirklich mehrere Tage auf den Weg machen?
Der ideale Pilger geht zu Fuß 1, 2, 3 Tage, aber in unserer schnelllebigen, hektischen Zeit ist es bei vielen nur ein Tagespilgerweg, meist mit dem Auto. Sie kommen an um 9, 10 Uhr. Auf unseren vielen Parkplätzen und Tiefgaragen und machen heute dann ein Kurzprogramm, im Idealfall mit einer heiligen Beichte, mit Teilnahme an der heiligen Messe, Mittagessen und dann noch eines unserer drei Museen, Kreuzweg oder sonst ein Kirchenbesuch und Rückfahrt. Auch dieser Kurzbesuch kann durchaus den Sinn einer echten Pilgerfahrt erfüllen. Ich sage zu den Wallfahren immer, ihr verlasst den Gnadenort anders, als ihr ihn betreten habt. Und es wird mir immer wieder bestätigt, es ist irgendetwas aufgebrochen. Ich bin wieder fähig, mein Kreuz weiterzutragen. Ich habe wieder eine Lösung für die anstehenden Probleme.
Ist es dann ein legitimes Ziel, eine Wallfahrt zu unternehmen, um Hilfe zu erflehen bei der Gottesmutter Maria?
Auf jeden Fall. Ich ermutige alle, in diesem Anliegen zu kommen, das ist geradezu das Proprium von Altötting. Kommt mit euren Nöten, natürlich werden nicht alle geheilt, aber jeder Kranke bekommt zumindest die Kraft, sein Kreuz wieder zu tragen und Sinn hinter seiner Krankheit zu entdecken, also aufgerichtet zu werden, wieder Mut zu bekommen und den Sinn und die Wertigkeit seines Lebens auch in der Krankheit zu erkennen.
Wenn man jetzt von einer Pilgerfahrt zurückkommt oder von einer Wallfahrt, wie lassen sich positive Erkenntnisse oder positive Impulse hinüberretten in den Alltagstrott, in den man ja unweigerlich wieder hineingerät?
Ich würde raten, unbedingt feste Gebetszeiten in den Alltag einbauen, es nicht dem Zufall zu überlassen, wann habe ich Lust und Laune, sondern die klassischen Zeiten des Gebetes am Morgen nach dem Aufwachen und am Abend vor dem Zubettgehen und beim Tischgebet eben Kontakt mit dem Herrgott zu suchen und darüber hinaus gute Bücher lesen, sich geistig auseinandersetzen mit Themen der Spiritualität und eben jeden Sonntag den heiligen Pfarrgottesdienst besuchen, dann bin ich vor Ort eben nicht bloß unterwegs in Ausnahmesituationen gläubig, sondern eben verankert in meiner vielleicht leidenden Pfarrgemeinde, die zusammengeschrumpft ist.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Über das Wallfahren und die Gründe seiner Beliebtheit sprechen wir heute. Berthold Pelster befragt im zweiten Teil unserer Sendung Domkapitular Rolf Lohmann, den Wallfahrtsrektor im Wallfahrtsort Kevela.
In der heutigen Zeit beobachten wir eigentlich zwei gegensätzliche, eigentlich sogar widersprüchliche Trends. Auf der einen Seite nimmt die Zahl der Menschen, die wirklich noch aktiv am Gemeindeleben teilnehmen, die nimmt ab. Aber die Wallfahrtsorte sind nach wie vor sehr lebendig, verzeichnen ein sehr lebendiges Leben. Viele Menschen gehen dorthin. Woran liegt das? Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?
Es ist interessant. Ich kenne beide Seiten, weil bei uns in Kevela ist es so, man ist gleichzeitig Pastor der Gemeinde und Rektor der Wallfahrt. Also ich sehe beides, finde das hochinteressant tatsächlich, dass natürlich das kirchliche Leben gerade in den letzten Jahren aus unterschiedlichen Gründen gelitten hat. Aber die Wallfahrt sowas erlebt wie eine Renaissance. Das ist schon ein interessantes Phänomen für mich auch. Es ist nicht leicht, eine Antwort auf Ihre Frage zu geben, aber diese Orte haben eine Anziehung. Und Sie sprachen eben von dem kleinen Bildchen, was wir ja nun mal haben, nicht mal Postkarten groß. Von diesem kleinen Bildchen, vielleicht auch gerade, weil es klein ist, geht eine große Anziehungskraft aus, also fast magnetisch. Und für mich ist das auch interessant, genau das zu erleben. Auch diese Unterschiedlichkeit, das kirchliche Leben mit all den Problemen und Schwierigkeiten, der Wallfahrtsbereich, der zunimmt. Ich freue mich darüber und hoffe, da wirklich auch dienen zu können und etwas tun zu können.
Mit welchen Anliegen oder Motiven kommen denn die Menschen nach Kevela? Sind das immer religiöse Motive oder sind da auch viele Touristen dabei, die einfach einen Ausflugspunkt suchen und dort vielleicht einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen und so ganz nebenbei dann auch noch einmal einen kleinen Weg durch die Kapelle, die Gnadenkapelle machen?
Et sowohl als auch, wie das so im katholischen Bereich ist. Aber es ist ein großer Teil. Wir haben etwa 1200 fest angemeldete Gruppen, die den Tag geistlich gestalten, schon in der Vorbereitung das Ganze geistlich gestalten. Wenn Sie da mal bei uns in die Bücher schauen, die in den Kirchen ausliegen, was da reingeschrieben wird, dann entdecken Sie eigentlich die ganze Vielfalt. Man kommt mit Sorgen, mit großen Sorgen, mit all den Dingen, die wirklich auf der Welt vorfallen oder in einer Familie oder im Leben vorfallen. Die Menschen kommen mit ihrer ganzen Dankbarkeit, weil sie bestärkt worden sind, freuen sich stark darüber, möchten diesen Dank auch zum Ausdruck bringen an diesem Ort. Aber genauso stimmt es, was Sie sagen. Es kommen Menschen, die als Touristen, als Pilgertouristen, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen kommen und vielleicht erst mal durch die Stadt gehen, aber dann eben Halt machen an der Gnadenkapelle, an diesem kleinen Bildchen, eine Kerze anzünden und eben doch auch da innehalten. Beides halte ich für richtig und wichtig. Ich möchte eigentlich nicht diese Gruppen gegeneinander ausspielen. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn aus Touristen Pilger werden. Also ich halte das für etwas ganz Entscheidendes. Und ein weiterer Moment, den darf man auch nicht unterschätzen, der Moment der Gemeinschaft, aber auch sportliche Fragen natürlich. Vieles kommt da eigentlich zusammen. Aber ich meine, alles hat einen guten und richtigen Platz, wenn wir es auf diesen eigentlichen Ort, auf dieses Heiligtum hinordnen können.
Darf man denn mit solchen Wundererwartungen überhaupt zu so einem Pilgerort hin wallfahren? Oder ist das, sind das falsche Erwartungen? Geht das dann eher in die Irre?
Ich würde sagen, es ist sicherlich nicht einfach gut, mit Erwartungen dahin zu gehen. Das will ich, das wünsche ich mir jetzt und das muss eintreten. Es geht ja darum, dein Wille geschehe, wenn wir mal vom Vater unser herkommen. Also Gottes Wille soll geschehen, darauf sollen wir uns hinorientieren. Aber wenn Sie die Zeugnisse lesen, auch jeden Tag, die dort passieren, merken Sie einfach, wie Menschen gestärkt, motiviert werden, welche Kraft sie erfahren, mit welcher Dankbarkeit sie wieder weggehen. Das sind Aufzeichnungen, die wir jeden Tag erleben. Und das darf ich auch sagen, ohne zu viel preiszugeben. Das sind auch viele, viele Wunder, die, ich sag mal, beim Bußsakrament geschehen, was man ganz stark an so einem Ort spürt. Also es gibt auch heute immer große, immer viele, wirklich großartige Wandlungen in den Herzen der Menschen.
Papst Franziskus hat ja ein Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Er hat dazu ein Schreiben verfasst und darin erwähnt er auch die Wallfahrtsorte. Ich zitiere mal einen Satz aus diesem Schreiben. An diesen heiligen Orten machen ja tatsächlich viele Pilger die Erfahrung der Gnade, die sie im Herzen trifft und zur Umkehr führt. Was heißt denn in diesem Fall Gnade?
Gnade bedeutet, mir wird etwas von Gott geschenkt. Das heißt, ich komme, ich möchte meinen Glauben vertiefen. Das ist ja auch immer der tiefere Sinn einer Wallfahrt. Und ich mache eine Glaubenserfahrung. Ich erfahre, dass Gott mir nahe ist, dass er mir seine Barmherzigkeit schenkt, dass er mich neu auf den Weg schickt, dass er mir nahe kommt. Und die Gottesmutter will uns ja genau dabei helfen. Sie führt uns ja zu ihrem Sohn. Und dieses Geschenk der Gnade, das wird besonders an solchen Orten erfahrbar. Und die Menschen berichten davon. Und ich persönlich bin auch immer sehr erfreut, wenn ich mit den Menschen ins Gespräch komme und die von solchen Erfahrungen sprechen. Das ist Weitergabe des Glaubens, der ja wirklich wichtig ist.
Kann es denn sein, dass an solchen Gnadenorten die Menschen die Nähe Gottes tiefer spüren, stärker spüren als zu Hause in der Pfarrergemeinde, zu Hause im ganz gewöhnlichen, manchmal tristen Alltag?
Sie sprechen es gerade selbst an, der triste Alltag, dann heute die Hektik, das Vielerlei, was uns umfängt. Das Schöne an einer Wallfahrt ist, wenn sie geplant und vorbereitet ist, ich bereite mich ja wirklich vor. Das heißt, ich möchte ja auch eine geistliche Erfahrung machen und ich bereite mich vor, vielleicht durch das Lesen in der Heiligen Schrift, durch Gebet, durch Stille, durch Meditation. Und ich glaube, da, wo wir uns diese Zeit nehmen, wo diese Zeit für Gott da ist, können wir eben auch beschenkt und bereichert werden von ihm her.
Und Zeit braucht man ja auch, um überhaupt an diesen Pilgerort hinzugelangen.
Genau.
Ja, also man macht sich auf den Weg, ist vielleicht einen Tag unterwegs oder zwei Tage oder manchmal, wenn wir über das Pilgern sprechen, denkt man ja eher an mehrtägige Pilgerreisen. Ja.
Genau.
Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen Pilgern und Wallfahren?
Das ist interessant. Ich sage mal, heute ist die Unterscheidung eigentlich so, dass man sagt, die Wallfahrtsgruppen haben eher einen traditionellen Hintergrund. Diese Fahrt wird intensiv vorbereitet. Man hat eine bestimmte Tagesordnung an dem Wallfahrtsort, Messe, Kreuzweg, Bußsakrament, Anbetung, also verschiedene Möglichkeiten des spirituellen Lebens. Und bei den Pilgern würden wir eigentlich heute eher, denken wir mal an den Jakobsweg, an Menschen denken, die sich alleine auf den Weg machen, also auch individueller, wie unsere ganze Gesellschaft sich ja stärker individualisiert, die alleine diesen Weg gehen und die für sich die Sinnfrage stellen wollen. Die Soziologen sagen im Augenblick ganz stark, dass das Wallfahrtswesen vielleicht etwas schwächer werden wird, dieses Gruppen in der Gruppe unterwegs sein, dass aber das Pilgerwesen, nehmen wir es jetzt mal ganz stark vom Jakobsweg her, aber wir erfahren das in Kevela auch, dass Menschen sich so auf den Weg machen, dass diese Gruppe sehr stark ansteigen wird, gerade im Blick auf Sinnstiftung, Suche, wie kann mein Weg eigentlich weitergehen, was ist eigentlich wirklich sinnvoll für mein Leben, wie kann es weitergehen, dass das ein starker Impuls ist.
Der Titel der Gottesmutter Maria in Kevela ist Trösterin der Betrübten. Trost zu spenden, Trost zu vermitteln. Ich vermute mal, dass viele Menschen getröstet von Kevela wieder weggehen, auch wenn bestimmte Probleme weiterhin bestehen. Ist das auch ein Werk der Barmherzigkeit, Trost zu spenden, vielleicht sogar ein sehr zentrales?
Ich finde das wichtig. Ich freue mich über diesen Titel Trösterin der Betrübten, wobei ich glaube, er ist gar nicht stark genug. Von der Übersetzung her, Consolatrix Afflictorum. Afflictorum, da sind wir auch ganz schnell beim Thema Konflikt, also der Mensch mit Konflikten. Aber wenn wir es noch stärker übersetzen wollen, muss man eigentlich sagen, die Trösterin der vom Leben Geschlagenen, der vom Leben Gezeichneten. Also das ist noch viel stärker zu verstehen, dieses Wort. Und wenn die Menschen dorthin kommen, oft sieht man sie mit Tränen in den Augen, ist es eben ganz entscheidend, Maria wird dargestellt als Schutzmantel Madonna mit ihrem Mantel. Wir kennen das Lied Maria breit den Mantel aus, dass die Menschen genau das hier spüren. Ich kann kommen, ich kann zerbrochen sein, ich kann mit meinen Konflikten kommen. Da bin ich richtig. Maria beschützt mich, sie tröstet mich und sie gibt mir eine neue Perspektive. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass von unseren Gnadenorten Trost, Ermutigung, neue Motivation, Inspiration, das muss von so einem Ort ausgehen.
Nun gibt es aber auch manchmal Kritiker, die sagen, diese ganze Marienfrömmigkeit der katholischen Kirche, das ist völlig überzogen, völlig übertrieben. Dafür gibt es überhaupt kein biblisches Fundament. Die Menschen sollen sich doch lieber direkt an Gott wenden. Was erwidern Sie auf solche kritischen Einwürfe?
Ich kann das nicht ganz verstehen. Mir tut das manchmal auch leid, weil natürlich sehe ich auch den biblischen Hintergrund. Ich nehme mal als ein Beispiel, weil mich das persönlich auch fasziniert. Nehmen wir mal das Magnificat. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Und was Maria in diesem Lied besingt, die Reichen werden leer ausgehen. Die Armen werden, die Notleiden werden emporgehoben. Wenn wir das einfach mal sehen, dieses Lied, das ist ja Evangelium, das ist frohe Botschaft. Und Maria singt dieses Lied. Also ich finde, es kann keine stärkere, aber auch keine zeitgemäßere Verbindung gehen, wenn ich nur mal diese eine Szene herausnehme. In Kevela spielt eine zweite Szene eine große Rolle. Maria, die unter dem Kreuz steht mit Johannes. Alle anderen sind stiften gegangen, alle anderen sind abgehauen. Diese Frau, die im Grunde genommen die Stärke besessen hat, auch im Leid ihrem Sohn Trost zu spenden und darin aber auch heute unsere Mutter zu sein, weil in dieser Stunde auch gesagt wurde, siehe deine Mutter, siehe deinen Sohn. Das sind für mich ganz starke Ausdrücke. Das ist nicht irgendwas Ausgedachtes. Das hat ganz starkes biblisches Fundament. Und ich finde, wir können von Maria unheimlich viel lernen und mitnehmen. Sie ist Urbild des Glaubens. Und darin ist sie wirklich stark. Und das ist für uns eine wichtige Perspektive.
Weltkirche aktuell, heute mit einer Sendung über das Wallfahrtswesen. Und im letzten Teil befragt Berthold Pelster Prälat Dr. Wilhelm Imkamp den Wallfahrtsdirektor in Maria Vesperbild.
Es gibt ja da einen großen Gegensatz. Wallfahrtsorte erleben einen regen Zulauf. Die Kirchen, ich habe es gerade angedeutet, sind oft voll, während ja in den normalen Gemeinden das kirchliche Leben immer mehr zurückgeht. Haben Sie eine Erklärung für diesen widersprüchlichen Trend?
Ja. Ich versuche immer, das auch darin zu sehen, dass in den Pfarreien häufig, man sollte sich vor allgemeinen Äußerungen hüten, aber es gibt in der Pfarrei den Trend, oder in vielen Pfarreien gibt es den Trend zur Eventisierung und Klamaukisierung des Sonntagsgottesdienstes. Und wenn ich also manchmal sonntags in die Gemeinde bei mir hineinschaue, dann weiß ich ganz genau, in welchen Pfarreien wieder also Hickiwucki los ist. Dann kommen die Leute. Also man sollte vielleicht etwas mehr die Menschen klar machen, was in der Heiligen Messe wirklich passiert. Denn wenn das klar ist, dann kommen die Menschen auch.
Und ist so ein Wallfahrtsort wie Maria Vesperbild ein guter Ort, geeigneter Ort, um die Menschen wieder an die eigentlichen tieferen Geheimnisse des christlichen Glaubens heranzuführen?
Ich hoffe. Wir legen in Maria Vesperbild Wert auf eine Verkündigung, die sich also sehr genau am Lehramt und an der Tradition der Kirche orientiert und versuchen den Menschen das ein Hauptgefühl zu vermitteln. Und das Hauptgefühl heißt, du sollst dich so wohlfühlen, dass du gerne wiederkommst. Das ist auch das Ziel bei der Beichte. Ich sage unseren Priestern auch immer wieder, wenn ihr im Beichtstuhl sitzt, euer Hauptziel muss sein, das Beichtkind muss gerne wiederkommen.
Kommen wir mal zu den Gnadenbildern. Sie haben gleich zwei Gnadenbilder an Ihrem Wallfahrtsort. Eine Pietà, auch Vesperbild genannt, und eine Statue der Gottesmutter von Fatima. Die Pietà ist das Gnadenbild, das dem Ort auch den Namen gegeben hat, Vesperbild. Nicht jeder wird wissen, was ein Vesperbild ist. Können Sie das kurz erklären?
Also in Bayern weiß man zumindest, was ein Vesperbrot ist und was Vespern heißt. Das heißt Abend. Die Brotzeit am Abend. Vesper heißt der Abend auf Latein. Und dieses Gnadenbild ist sozusagen die Momentaufnahme vom Karfreitagabend. Die Leiche Jesu ist vom Kreuz herabgenommen worden und Maria in den Schoß gelegt worden. Und unser Gnadenbild hat etwas, was sonst kein Gnadenbild, keine Pietà hat. Und zwar der Zeigefinger der Hand Jesu ist gespreizt. Die Hand Jesu würde ja so runterfallen, anatomisch richtig. Bei unserer Jesus-Leiche fällt sie so runter. Und wo deutet sie dieser Finger hin? Auf den Tabernakel und auf den Priester, der vor dem Tabernakel steht. Unser Gnadenbild ist ein eucharistisches Gnadenbild. Maria deutet durch die Leiche ihres Sohnes auf den lebendigen Jesus hin. Das hat eine Dramatik, da bricht etwas auf, wenn man sich einmal diesen Weg des Zeigefingers verfolgt. Und es ist für den Priester, der dort am Altar steht und das heilige Messopfer feiert, eigentlich immer ein. Oh. Man fühlt sich dann erst so richtig klein. Die Leiche, der Finger der Leiche Jesu zeigt auf dich. Und was bist du? Das hat was.
Kann man also sagen, dass dieses Gnadenbild sozusagen in das Zentrum des katholischen Glaubens hineinführt?
Natürlich. Das Zentrum des katholischen Glaubens ist der Tabernakel. Und alles, was auf den Tabernakel hinweist, ist genau richtig und genau notwendig. Und unser Gnadenbild ist ein Tabernakelbild. Und das hat auch Sinn, denn Maria war ja der erste Tabernakel der Kirche. Sie war 9 Monate lang Tabernakel unseres Herrn Jesus Christus. Und die früher so oft bespottete Tabernakelfrömmigkeit, die ist heute notwendig. Ich bekenne ganz offen, dass ich mich immer ärgere, wenn irgendwo die Tabernakel quasi versteckt werden in der Kirche. Wer in eine katholische Kirche kommt und den Tabernakel suchen muss, der kann sicher sein, dass diejenigen, die an dieser Kirche gewirkt haben, irgendwas nicht kapiert haben. Hört sich hart an, ist aber so gemeint.
Wir befinden uns im Jahr der Barmherzigkeit. Papst Franziskus hat es ausgerufen und er hat ein Schreiben dazu verfasst. In diesem Schreiben erwähnt er auch die Wallfahrtsorte. Er schreibt, ich zitiere, an diesen heiligen Orten machen ja tatsächlich viele Pilger die Erfahrung der Gnade, die sie im Herzen trifft und zur Umkehr führt. Können Sie als Wallfahrtspfarrer diese Aussage von Papst Franziskus bestätigen?
Natürlich. Der Papst hat ein sehr waches Empfinden für die Volksfrömmigkeit und als guter Jesuit und als noch besserer Lateinamerikaner weiß er um die Volksfrömmigkeit. Die Jesuiten waren die großen Improvisatoren und Impresarios der Volksfrömmigkeit und in Lateinamerika ist das Herz der Volksfrömmigkeit sowieso ganz besonders intensiv, der Herzschlag der Volk ganz besonders intensiv. Und diese beiden Erfahrungen schenkt der Papst uns in Europa jetzt. Wir sollten genau hinhören auf das, was er sagt und wie er es sagt. Und wir sollten einfach im Fall der Barmherzigkeit uns intensiv auch mit Barmherzigkeit beschäftigen. Ich bin sehr, sehr beunruhigt, dass wir häufig auch in unserer Kirche von Barmherzigkeit reden und gleich im nächsten Satz wieder Menschen ausschließen. Gibt es Barmherzigkeit nur für geschiedene, wiederverheiratete und verpartnerte Homosexuelle? Gibt es keine Barmherzigkeit für Steuerhinterzieher? An diesen Beispielen merken Sie schon, wie wir mit Barmherzigkeit umgehen sollten. Wir sollten es nicht als Keule in der Tagespolemik benutzen. Wir sollten es auch nicht dazu benutzen, um irgendwelche Reformziele oder Pseudoreformziele durchzusetzen, sondern wir sollten es benutzen im Alltag. Wenn mir jemand sagt, die Barmherzigkeit verlangt, dass man Geschiedene wieder verheiratet zur Kommunion lässt, dann gebe ich zur Antwort, die Barmherzigkeit verlangt zuerst mal, dass du jetzt in diesem Moment nett zu mir bist. Damit fängt es nämlich an. Da sind die Schwierigkeiten dann da. Man liebt die Fernen, man ist mit den Fernen barmherzig, aber den Nächsten, deinem Gegenüber, den tritt man kräftig.
Die Gottesmutter Maria wird gelegentlich auch als Mutter der Barmherzigkeit bezeichnet. Es gibt in der katholischen Kirche einen berühmten Hymnus, Salve Regina, fast 1000 Jahre alt. Er beginnt mit dem Vers Salve Regina Mater Misericordiae, sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Was will dieser Titel der Gottesmutter besagen?
Dieser Vers aus dem Salve Regina steht unter unserem Gnadenbild auf silbernem Hintergrund, barock, schwarz. Die Mutter der Barmherzigkeit, ja? Wenn Gott ist barmherzig, Gott ist die Barmherzigkeit, Jesus ist die personifizierte Barmherzigkeit. Deswegen kann die Gottesmutter natürlich Mutter der Barmherzigkeit sein. Und sie ist es auch qua Mutterschaft. Denn nur eine Mutter, die fähig zur Barmherzigkeit ist, ist eine Mutter im Vollsinn. Zur Mutterschaft gehört die Fähigkeit, barmherzig zu sein. Wo diese Fähigkeit fehlt, verrät sich eine Mutterschaft selbst. Versuchen Sie einmal, sich eine nicht barmherzige und unbarmherzige Mutter vorzustellen.
Sie haben vorhin schon die Votivtafeln erwähnt. Zeugnisse davon, dass die Gottesmutter Maria geholfen hat, dass Gott geholfen hat, dass Menschen in ihren Nöten ja eine neue Orientierung gefunden haben, dass tatsächlich vielleicht sich bestimmte Knoten gelöst haben. Kann man diese Gebetserhörungen auch als einen Akt des barmherzigen Handelns der Gottesmutter bezeichnen, sozusagen aus dem Himmel heraus?
Natürlich, natürlich. Die Gottesmutter schenkt uns aus dem Himmel heraus das Gefühl ihrer Gegenwart unter uns. Im Grunde ist jede Gebetserhörung das befreiende Gefühl der Gegenwart der Gottesmutter in meinem konkreten Alltag. Und es ist herrlich, wenn Menschen dieses Gefühl so auch noch in Stein meißeln und an unsere Grotte hinstellen. Das ist ein Glaubenszeugnis. Das sind Glaubenszeugnisse, selbstverständliche, einfache Glaubenszeugnisse, und die wir ernst nehmen sollten. Die Votivtafeln, nicht nur in Maria Vesperbild, sondern in allen Wallfahrtsorten, sind ja Dokumente der Gegenwart Mariens. Im Leben eines konkreten Menschen, der da steht, meistens auch noch mit Datum. Also, wenn wir das ernst nehmen und zur Kenntnis nehmen, wird das Leben nicht unbedingt für uns alle leichter. Nicht leicht, aber leichter. Denn die Gottesmutter ist da.
Welche Erfahrungen können Pilger machen, die sich auf den Weg machen, einen Wallfahrtsort zu besuchen? Welche Wirkungen, welche Folgen kann das für das Leben haben?
Alles, was Sie sich vorstellen können. Es ist so, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich zum Beispiel eine lange Wallfahrt nach Lucht mache oder die kleine Wallfahrt zwischendurch. Maria Vesperbild ist eher etwas für die kleine Wallfahrt zwischendurch, die man aber dann auch häufiger machen sollte, am besten jeden Sonntag. Und immer bei der langen und bei der großen Wallfahrt ist es der Aufbruch aus einer zuerst mal gewohnten Umgebung, eben aus dem Alltag. Und man bricht aus dem Alltag aus, aber nicht, um vor dem Alltag zu fliehen, sondern um gestärkt in den Alltag zurückzukehren. Wallfahrten ist nie Weltflucht, ist nie Flucht aus dem Alltag, sondern heißt Stärkung für den Alltag. Also ich würde sagen, wer sich regelmäßig die kleine Wallfahrt zwischendurch leistet, der erhöht seine Lebensqualität. Und zwar im umfassenden Sinn des Wortes.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Wallfahren als Chance für die Neuevangelisation. Diesem Thema haben sich heute drei Direktoren von deutschen Wallfahrtsorten gestellt. Die ganzen Interviews in voller Länge können Sie beim Hilfswerk Kirche in Not bestellen. Dort beziehbar ist auch ein Buch mit dem Titel Maria, Königin des Ostens, das viele alte, aber auch unbekannte Wallfahrtsorte Ostmitteleuropas vorstellt. Verfasst hat es der Kirchenhistoriker Rudolf Grulich. Der Kostenpunkt ist 5 €. Ihnen allen einen gesegneten Tag und bis zum nächsten Mal. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.